Lieber Dieter, gleich hat es mehr Schnee wie bei uns. Aber das kommt wahrscheinlich daher, weil wir sind ja sehr viel weiter im Süden, wenn die in Heimatkunde aufpasst haben. Oder?
Seit einer Jahr im
Aber das ist ja nicht ganz schlecht, oder? Ich grüße alle ganz herzlich. Und was mir besonders auffällt heute Abend, fast hätte ich gesagt, da sitzt der junge Bande, nein, also eine junge Bank dahinter. Das ist, finde ich, ganz toll. Viele, viele junge Menschen. Wir brauchen eine neue Brille.
Siehst die Falte besser.
Nein, nein, ihr seid schon junge Gesichter, ihr nicht unbedingt dich meint. Also, wir hatten letztes Jahr ja diese Gebote durchgemacht und dieses Jahr haben wir angelehnt an die Jahreslosung das Thema Liebe. Immer wieder dieses Thema von einer anderen Seite und von einer anderen Facette. Und das ist schön, dass ich das heute Abend auch noch mal machen kann. Ich war heute Morgen schon unterwegs und freue mich jetzt auf diese Zeit miteinander. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 8a und Vers 13. Und ich lese es wie meistens nach dieser Jerusalemer Übersetzung. Wenn ich mit Menschen, ja mit Engelszungen rede, habe aber die Liebe nicht, so bin ich ein tönendes Erz und eine gellende Schelle. Und wenn ich die Prophetengabe habe und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge zu versetzen vermochte, habe aber der Liebe nicht, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zu Almosen mache und wenn ich meinen Leib hingebe zum Verbrennen, habe aber der Liebe nicht, so nützt es mir nicht. Die Liebe ist langmütig, gütig ist die Liebe. Die Liebe ist nicht eifersüchtig, sie prahlt nicht, ist nicht aufgeblasen, sie handelt nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht erbittern, sie trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht, freut sich vielmehr an der Wahrheit. Alles deckt sie zu. Alles glaubt sie, alles hofft sie, alles erträgt sie. Die Liebe hört niemals auf. Und Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, am größten jedoch unter ihnen ist die Liebe. Ich habe so beim Reinlaufen gehört, dass ihr so einen Schlager im Jugendkreis so durchgezogen habt. Dieses Lied Anita, habe ich das mal vorgesungen hier?
Ja.
Da war er brutal mutig. Schön, ich will heute wieder mit einem Lied anfangen, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, aber trotzdem. Aber das braucht ihr nicht nachzusingen. Das Lied heißt, und vielleicht kennt ihr jetzt das, die Ältere ein bisschen mehr, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Ist noch bekannt. Die Liebe ist ein, von Connie Francis, ein alter Schlager. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Wir kannten und wir liebten uns seit Jahren. Die Zukunft schien uns beiden sonnenklar. Fast wären wir zum Standesamt gefahren, bis alles plötzlich so verändert war. Wie kurzatmig ist unsere Liebe oft geworden. Man schreibt sich heute per WhatsApp, sorry, ich habe mich entliebt und damit ist die Beziehung beendet. All das kennen wir vermutlich. Man kann über die Liebe ja ganz viel philosophieren. Liebe ist ein Thema, das viele Fernsehsendungen noch am Leben hält, Insta-Beiträge füllt und so diese goldenen Blätter und wie diese Zeitschriften alle heißen, das Überleben sichert. Menschen in höchste Höhen bringt und in tiefste Tiefen stürzen kann. Nur vieles, was so durch die Gegend schwirrt und spukt, hat mit Liebe eigentlich recht wenig zu tun. Und erst recht nicht mit unserem Text aus 1. Korinther 13. Ich war diese Woche auf der CMT, auf der Caravan- und Touristikmesse, einfach so, um zu gucken, die ganzen Anhänger und Caravans und Wohnmobile, die übersteigen meine Rente. Da ich schon ein wenig mit dem Bibeltext unterwegs war, fiel mir ein Hinweisschild auf, das ich schon 100 Mal vorher gesehen hatte. VIP-Lounge, obere Etage. Nun war mir sofort klar, ich bin auf dieser Messe kein VIP und darf deshalb da nicht hinauf, obwohl ich den nötigen Hunger gehabt hätte. Aber wie gesagt, es hat mich an meinen Bibeltext erinnert. Es geht in unserem Text heute um die Gemeinde, um Christen in Korinth. In Kapitel 11 wird das sogenannte Herren- oder Liebesmahl beschrieben. Das hat ähnlich funktioniert wie eure Abendessen oder das Mittagessen im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst. Jeder brachte nach seinem Vermögen etwas mit und noch ein wenig mehr, das alle aus der Fülle zu essen hatten. Ich freue mich immer, wenn es bei uns Mittagessen gibt. Heute habe ich es leider versäumt, weil ich schon unterwegs war. In Korinth, und das ist mein erster Punkt, Nachfolge ohne Liebe ist nichts. In Korinth wurde dieser gute Brauch des liebevollen Miteinanders praktiziert. Zur Gemeinde gehören ganz unterschiedliche Menschen, Reiche, die sich durch den Handel auf den Umschlagsplätzen dieser reichen Stadt eine goldene Nase verdient haben, Sklaven, die nur wenig hatten, für sie war so eine üppige Gemeindemahlzeit ein Highlight und manchmal sogar die einzige Mahlzeit in der Woche. Was für ein schöner Ausdruck der Liebe in der Gemeinde. Alle brachten etwas und alle hatten genug. Doch dieser gute Brauch ist kalt geworden. Die Reichen kamen schon früher, die Sklaven mussten bis Sonnenuntergang arbeiten. So war das reichhaltige Buffet leer gegessen. Als die Sklaven kamen, waren nur noch Krümel da. Nun hat es mich bei der CMT nicht ganz so hart getroffen. Mein Schwiegersohn hat mir Pommes spendiert. Für die Ärmeren in Korinth war das ein schmerzlicher Verlust. Da wurde etwas praktiziert und die Liebe war nicht mehr dabei. Da wurde etwas beibehalten, was noch gut aussah, aber falsch gelaufen ist. Es gab in der Gemeinde auch solche geistlichen Überflieger. Ich habe die Prophetengabe, ich gebe Almosen, ich habe hohe geistliche Erkenntnis, ich kann in Zungen reden. Ein echter Christ kann das. All diese im Grunde guten Dinge können ohne die Liebe ganz tief verletzen. Die Bibel zeigt uns ein Beispiel. In Lukas 18, da steht einer im Tempel und er sieht einen anderen auch dort stehen. Und dann sagt dieser Pharisäer, ich danke dir Gott, dass ich nicht so schlecht bin wie jener. Nach der ersten guten Zeit der Gemeinde kam in Korinth der Egoismus wieder an die Oberfläche. Und die Frage ist schon berechtigt, wo hat sich auch bei uns in der Gemeinde die Lieblosigkeit breit gemacht? Das dürfen wir uns immer wieder fragen. Überheblichkeit? Wo stecken bei uns die Beispiele des Egoismus? Wo unser Miteinander mehr von freundlichem Getue als von tiefer Liebe geprägt ist? Wo reden wir nicht mit den Menschen, sondern über die Menschen? Herr Paulus fährt dieser Art in der Gemeinde ganz deutlich in die Parade. Ohne die Liebe ist alles nichts, sagt er. Ohne die Liebe ist alles nichts. Wenn Paulus von Liebe redet, dann ist die Liebe für ihn keine verschwommene Sache, erst recht keine zweideutige Sache, sondern hängt an einer Person, hängt an Jesus, dem Sohn Gottes, dem Vater und dem Heiligen Geist. Inspiriert vom Heiligen Geist stimmt der Paulus auch dieses Lied an, dieses schönste, gewaltigste und eindrücklichste Lied der Weltliteratur über die Liebe. Das hohe Lied der Liebe. Dieses Lied ist randvoll vom Licht der Ewigkeit. Ich glaube, es hat noch nie ein Mensch so über die Liebe geredet wie der Apostel Paulus. Und ich maße mir nicht an, heute noch einmal neue Erkenntnisse nach Schmied zu bringen. Aber vielleicht können wir ein paar Gedanken aus diesem Text gewinnen und umsetzen für unser Miteinander. Unser Miteinander in der Gemeinde, für unser Miteinander in der Familie, für unser Miteinander im ganz praktischen Leben. Liebe ist ja nicht nur ein Zitat zum Leben oder die Sahne auf dem Kuchen, sondern ein und alles, Basis und Fundament. In Korinth gab es eine lebendige Gemeinde. An Geistesgaben herrschte wahrlich kein Mangel. Aber durch Spaltung, durch Parteibildung war die Gemeinde zerrissen. Und da setzt der Paulus an. Leute, ihr mögt alle Geistesgaben haben. Sprache der Menschen und Sprache der Engel. Ihr mögt die Taten des Glaubens haben. Beeindruckende Selbstverleugnung. Konsequenzen Einsatz für das Reich Gottes. Abgekoppelt von der Liebe ist alles nichts wert. Alles nur bunte Fassade. Ohne Liebe wird selbst das Größte wertlos. Ein Leben hat nur so viel Wert und Sinn, als in ihm die Liebe enthalten ist und es von der Liebe motiviert und geprägt ist. Wie kann das gehen, dass wir Menschen lieben können? Auch das zeigt uns die Schrift den Weg. Diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Eine andere Liebe als die Gottesliebe in uns greift immer zu kurz, bleibt immer menschlich und eigennützig. Die göttliche Liebe hat eine ganz andere Qualität, weil Gott unser Herz umgewandelt hat von einem steinernen zu einem lebendigen Herzen, das in der Qualität Gottes lieben kann. Das brauchen wir. Das Herz, das in der Qualität Gottes lieben kann. Hesekiel 11, Vers 19 steht es mit dem Herzen. Was Gott von uns fordert, das legt er somit zuerst in uns hinein. Wer Jesus gehört, ist vollgepfropft mit der Liebe Gottes und mehr noch, nach Römer 5, wir sind angeschlossen an die unversiegbare Quelle der Liebe Gottes. Weil Gott in uns ist und Gott Liebe ist. Deshalb hat Liebe mit einer Person, mit Jesus zu tun. Paulus hat in den Versen 1 bis 3 vieles aufgezählt, was in der Gemeinde und in meinem Christsein wertvoll sein könnte. Und sagt, ohne die Liebe ist das aber trotzdem alles nichts. Der auferstandene Christus macht in Offenbarung 2 eine gleiche Aussage. Dort zählt Jesus alle positiven Dinge auf, die er in der Gemeinde in Ephesus erkennt. 7 lobenswerte Auswirkungen des Glaubens. Früchte sind da in dieser Gemeinde in Ephesus. Er sagt, ich kenne deine Werke. Zweitens, ich kenne deine Mühe. Drittens, ich kenne deine Ausdauer. Viertens, du hast Böse nicht ertragen. Fünftens, du hast geprüft. Sechstens, du hast Last getragen. Siebtens, du bist nicht müde geworden. Alles in bester Ordnung. Eine super Bewertung, Einzelkandidat. Weit gefehlt. Wer weiß, was am Schluss in diesem Sendschreiben an Ephesus steht. Aber ich habe gegen dich, sagt der auferstandene Christus, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ohne die Liebe ist alles nichts. Ich will das ganz, ganz deutlich auf den Punkt bringen. Es gibt zur Liebe kein Gegenstück. Nichts, dass man sagen könnte, ja, das wäre auch eine Möglichkeit. im Reich Gottes etwas zu tun. Die Liebe ist das Allergrößte, das Allerwichtigste. Die Liebe ist alternativlos. Mit nichts anderem kannst du fehlende Liebe ausgleichen. Mit gar nichts. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir ackern und machen und meinen. Und es geschieht nicht so sehr in der Liebe. Und dann steht das Urteil fest. Jesus sagt in Offenbarung 2 diesen Gläubigen in Ephesus, nach der positiven Aufzählung ganz, ganz deutlich, bekehrt euch. Tut Buße. Denkt darüber nach, wo ihr so vieles tut, auch in der Gemeinde, was nicht aus dieser Liebe herauskommt. Ohne die Liebe ist alles nichts. Dann heißt es, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle rücken. Ein scharfes Urteil. Es geht in dieser Aussage, das ist mir auch wichtig, nicht um das Verlorensein. Da geht es nicht darum, dass Gott sagt oder dass Jesus, der Auferstandene, sagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann bist du nicht mehr mein Kind. Das steht hier nicht. Hier steht, wenn du dich nicht bekehrst, zurückkommst zu deiner ersten Liebe, dann nehme ich deinen Leuchter und nehme ihn von der Stelle. Was bedeutet das? Der Leuchter ist immer mein Zeugendienst. Das heißt, wenn ich deine Liebe nicht mehr habe, dann will ich deinen Dienst nicht mehr. Zuerst die Hingabe und dann der Dienst. Ich glaube, dass Gott nicht auf unseren Dienst angewiesen ist. Aber er will unseren Dienst. Aber zuerst will er unsere Liebe. Bekehrt euch, sagt er diesen Epheser. Kommt zurück zu der brennenden Liebe. Zu der Liebe, die alles durchzogen hat. Ohne Liebe will ich deinen Dienst überhaupt nicht. Ein wichtiger Grundsatz in unserem Leben und in unserer Nachfolge mit Jesus. Als ich diesen Text vorbereitet habe, da war es für mich eine ganz ernste Anfrage. Man kommt so leicht in diesen Trott hinein, dass man es einfach tut. Was tue ich aus Gewohnheit oder weil andere es sehen? Was tue ich lust- und lieblos, halbherzig, missmutig? Tue ich das mit der gleichen Liebe, etwas, was man überhaupt nicht sieht in der Gemeinde, wo vielleicht seit Jahren keiner irgendein Danke gesagt hat? Mit was prahle ich und stelle mich über Mitchristen, wo rede ich schlecht und ohne Liebe über andere? Paulus formuliert das ganz deutlich. Wenn du all diese positiven Dinge tust und hast, aber der Liebe nicht, so bist du eine blecherne Schelle. Auch Jesus in der Offenbarung nimmt diese 7 positiven Punkte, die wir uns doch ja alle wünschen würden in der Gemeinde, und sagt, trotz allem, auch diese 7 Punkte sind ohne die Liebe nichts. Nachfolge aus Liebe ist alles. Diese Liebe muss nicht Wunschtraum bleiben oder Ideal oder ungedeckter Scheck oder wie man auch immer sagen will. Diese Liebe will verwirklicht sein in unseren Herzen und im Herz der Gemeinde. Diese Liebe ist nicht an Selbstsucht erkrankt, wie das so oft der Fall ist. Oder mit eigenen Bedürfnissen durchsetzt. Jesu Liebe hat sich hingegeben und aufgeopfert bis zum letzten Blutstropfen. Diese Liebe gibt keinen auf. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie führt kein Sündenregister. Jesu Liebe geht aufs Ganze. Sie ist so global, so universal, so radikal. Diese Liebe allein überwindet Hass, Spaltung und Trennung. Sie hat heilende und versöhnende und überwindende Kraft. Die Liebe Gottes ohne Grenzen, das müsste unsere DNA sein. Mit dieser Gottesliebe sind wir geliebt und sind wir beauftragt zu lieben. Und wir sind damit ausgestattet, Mir ist ein Beispiel eingefallen. Der Paulus zählt 7 Verben auf, Tätigkeitswörter. Jetzt geht es um Ausprägungen der Liebe von Menschen, die von Gottes Liebe entzündet sind. Paulus geht es nicht um die Theorie der Liebe, sondern um das Tun in der täglichen Begegnung mit den Menschen. Das Wesen der Liebe liegt in der Umsetzung. Jesu Liebe hat sich im Kreuz verwirklicht und genau das ist das Vorbild für unser Handeln in der Liebe. Die Liebe ist langmütig. Sie lässt den anderen nicht nach 3 Fehlern fallen und orientiert sich an den natürlichen Gesetzen von Sympathie und Antipathie, sondern sie orientiert sich am Erbarmen Gottes. Das Beispiel. Petrus hat den tiefsten Bruch zwischen sich und seinem Herrn beschworen. Als im Hof des hohen Priesters Kaiphas den Schwur abgelegt hat, ich kenne diesen Menschen nicht, das schwöre ich. Damit hat er die Verbindung zu seinem Herrn durchschnitten. Die Erinnerung durch den Hahn hat ihn zurückgeholt. Er blieb in der Gemeinschaft mit den Jüngern, aber er musste lange, lange warten, bis er wieder Jesus begegnet war. Und erst am See Genezareth kam die erlösende Begegnung und die geschah in Liebe. Jesus hat seinen Jünger nicht verstoßen, er hat ihn nicht angeklagt, ihr könnt das nachlesen im Johannesevangelium. Auch wenn diese Katastrophe passiert war, hat er den Jünger nicht verstoßen. Er hat das Versagen noch nicht einmal wieder aufgerollt und an die Oberfläche gezerrt. Er hätte ja sagen können, Petrus, da müssen wir jetzt mal drüber reden, was da war. So, als Beispiel, als Präzedenzfall für die anderen Jünger. Und setzt sich dann in seinem Kreis mit den Jüngern zusammen und sagt, Petrus, warum ist dir das passiert oder sonst was? Er breitet das nicht mehr aus. Es geht ihm gar nicht mehr, dieses Versagen noch einmal an die Oberfläche zu zerren. Mit der dreimaligen Frage nach der Liebe tut er etwas ganz anderes. Er setzt dem Petrus einen Neuanfang. Mit dieser Frage nach der Liebe. Er bedeckt die Schuld und das Verleugnen. Das hat nichts damit zu tun, dass er die Schuld unter die Decke kehren würde. Er schenkt dem Petrus einen vorbehaltslosen Neuanfang. Jesus hätte ja auch in kalter Gerechtigkeit es ganz anders machen können, das an die Oberfläche zerren. Wenn Jesus so mit uns umgehen würde in dieser kalten Gerechtigkeit, dann wären wir verloren. Und deshalb sollte auch genau diese Liebesart unsere Art sein. Wenn Paulus sagt, die Liebe glaubt alles, dann geht es nicht um oberflächliche Leichtgläubigkeit oder den Glauben an das Gute im Menschen, sondern geht es um den Glauben an den barmherzigen, liebenden Gott. Die Liebe hört niemals auf. Vers 8. Noch einmal beschreibt Paulus diese Einzigartigkeit der Liebe. Alles, was uns menschlich so wichtig erscheint, hört auf. Die Liebe bleibt in Ewigkeit. Im Himmel, das finde ich schön, freue mich drauf, im Himmel wird uns die vollendete, vollkommene Liebe Gottes entgegenschlagen. Er erwartet uns in dieser vollkommenen Liebe. Tatsächlich wird es die Liebe im Himmel ja noch geben. Dieses ewige Wesen Gottes, während Sprachen, Weissagung, Glaube und Hoffnung dort nicht mehr zu finden sein, das brauchen wir nicht mehr. Aber die Liebe wird da sein. Echte, von Gott geschenkte Liebe ist das, was tatsächlich Gott widerspiegelt. Vers 13 noch. Das nun aber kann man ja verschieden interpretieren. Hier wird folgende Auslegung gezeigt. Im Blick auf das Vollkommene, das noch kommen wird, brauchen wir nun aber vom vor allem Glaube, Hoffnung und Liebe und eben nicht mehr diese manchmal in dieser Welt so wichtigen Dinge, die wir so in den Vordergrund schieben. Die Liebe ist das Wichtigste. Wie sieht es in eurer Gemeinde aus? Wie ist es bestellt um die Liebe untereinander? Seid ihr so unterwegs, dass ihr lieber etwas zudeckt? Und hier steht tatsächlich im Griechischen, dass die Liebe vieles zudeckt und nicht an die Oberfläche zerrt. Natürlich darf ich Dinge klären, aber ich muss nicht alles vor die Gemeinde zerren. Ich habe in der Seelsorge gelernt, dass nicht alles ausgesprochen werden muss unter vielen Augen, sondern dass ich es unter vier Augen und vor dem Thron Gottes regeln darf. Das lerne ich aus dieser Art der Liebe, aus diesem Umgang in der Liebe miteinander. Wie seid ihr da unterwegs? Ihr könnt euch das ja selbst am allerbesten beantworten. Zum Schluss, diese Liebe ist nötig bei uns. Und diese Liebe Gottes, die darf natürlich auch eine emotionale Ebene haben. Wir sagen manchmal, Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist nicht nur eine Entscheidung, Liebe darf auch ein Gefühl sein. Es darf mir warm werden ums Herz, wenn ich daran denke, dass Jesus für mich gestorben ist. So wie es warm wird ums Herz, wenn ich an meine Frau denke. Dieses Gefühl darf dabei sein, es darf eine Herzenshaltung sein. Und dafür bin ich dankbar, dass Jesus diese Liebe in mein Herz hineingepflanzt hat, als meine DNA. Und manchmal bin ich traurig darüber, dass ich sie verschütte, dass ich sie nicht zur Geltung kommen lasse. Und das ist mein Gebet, dass wir sie vielleicht durch diesen Abend, durch diesen Text wieder ausgraben. Ich will beten. Jesus, wir stehen staunend vor deiner Liebe, die so vorbehaltslos um uns gekämpft hat, um unsere Erlösung. Du hast dein Leben gegeben, du bist in Liebe zu uns gekommen, hast in Liebe alles gegeben, hast alles ans Kreuz getragen und wir können dich nur anbeten, dir Danke sagen. Du bist unser Herr, unser König der Herrlichkeit, der über allem steht. Und dir gebührt alle Ehre. Und dann wollen wir lernen aus diesen Texten, wie du vergeben hast, wie du Menschen wieder angenommen hast, wo wir manchmal viel härter reagieren würden. Aber ich möchte lernen von dieser deiner Art, von deiner Liebe, von deinem Umgang mit Menschen, die Fehler gemacht haben. Und auch wie es hier heißt, alles in dieser Liebe tun. Hilf uns dazu. Amen.